Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ein schönes langes Wochenende und das ist natürlich die ideale Zeit, um auch mal wieder ins Kino zu gehen. Wir haben in den kommenden 2 Stunden für Sie sehr viele Empfehlungen, unter anderem Die Gärtnerin von Versailles. Dazu in der 2. Stunde ein Interview mit Alan Rickman. Genau, Snape. 8-mal war er Snape in den Harry Potter Filmen. Zum 2. Mal hat er Regie geführt und eine wunderbare Figur auf die Leinwand gebracht. Eine erfundene Figur des Barock, die aber ganz realistisch erzählt wird und gespielt wird von Kate Winslet. Außerdem reden wir in dieser Sendung über den Film The Voices, ein Film, der hier in Babelsberg entstanden ist, eine schwarze Horror-Splatter-Komödie. Und es wird gefeiert, Fassbinder, mehr denn je. Zum 70. Geburtstag am 31. Mai ist Fassbinder wieder so präsent wie schon lange nicht mehr. Es gibt auch einen neuen Film über ihn und die Regisseurin Anne-Kathrin Händel wird uns hier im Studio besuchen. Und damit hallo und herzlich willkommen.
Sind Sie Tourist?
Sowas Ähnliches.
Da oben dampft heute ganz schön die Kacke.
Tatsächlich.
Allerdings. Eine Firma in dem Gebäude hat überraschend Besuch von Interpol bekommen. Kennen Sie Interpol?
Ja, ist eine gute Frage, die Sean Penn hier gerade zu hören bekommt. Er ist ja der Star in dem Film The Gunman, aus dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben. Ein Actionfilm ist das, der am Donnerstag in die Kinos gekommen ist. Penn ist Jahrgang 1960, ein sehr guter Jahrgang, nebenbei bemerkt jetzt, also Mitte 50, immerhin 2-facher Oscar-Preisträger und holt jetzt nochmal das ganz schwere Geschütz raus und wird zum Actionstar. Und damit hallo und herzlich willkommen, Anna Wollner ist da.
Hallo Knut.
Hat sich also The Gunman angesehen und wird uns jetzt erklären, was für eine Art von Rolle es da ist, die er eben jetzt für sich neu ausprobiert.
Es ist nicht nur die Rolle, die mehr oder weniger wichtig ist, sondern die Art und Weise, wie Sean Penn es hier präsentiert. Denn das Motto ist leider, weniger ist hier mehr. Er ist verdächtigt oft oben ohne zu sehen, sodass er seine antrainierten Muskeln spielen lassen kann, die er sich extra für den Film aufgebaut hat. Er spielt den ehemaligen Söldner und Scharfschützen Terrier, der 2006 bei einem Einsatz im Kongo den Bergbauminister erschießen musste. Daraufhin ist erstmal ein Bürgerkrieg ausgebrochen und er hat das Land verlassen. Ein paar Jahre später kommt er geläutert zurück in den Kongo als Entwicklungshelfer in einer NGO und muss sich ja mehr oder weniger mit den Dämonen seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Angetrieben, also seine Rückkehr überhaupt, ist er von seiner damaligen großen Liebe Annie, die er eben im Stich lassen musste. Die ist mittlerweile mit seinem damaligen Kollegen verheiratet. Der wird recht eindimensional gespielt von Javier Bardem, der ja mehr oder weniger alles für alles Schlechte steht, seine Ideale verraten und Karriere gemacht hat. Und Terrier, der tauscht nach einem Attentat auf ihn das Brunnenbohren gegen Verfolgungsjagden ein. Ja, und dann passiert das, was in einem Actionfilm eigentlich immer passiert. Er schießt und prügelt sich einmal quer durch Europa, um am Ende in Barcelona zu landen. Schön Stereotyp in einer Stierarena. Da gibt's dann das große Finale, um hier nochmal den Bodycount ordentlich in die Höhe zu treiben.
Wissen wir, dass Sean Penn durchaus ein sehr engagierter Mann ist, also vielleicht sogar einen politischen Ansatz haben könnte bei so einer Art von Film. Gerade Afrika ist für ihn ein ganz wichtiges Feld, wo er sich humanitär auch engagiert hat. Wie kommt das in dem Film rüber oder kommt es überhaupt rüber?
Ja, es kommt rüber, aber ich glaube anders als Penn das wollte, weil dieses Kongo-Bild oder der Kongo an sich hier wirklich eigentlich nur eine Kulisse ist und es wirkt so ein bisschen, als würde Penn sich ergötzen an diesen Schauwerten, die aber ins negative Stereotyp verkehrt. Dann hat er noch dieses unglaublich zerfledderte Drehbuch, also diese Motivation seiner doppelten Läuterung hängt total in der Luft. Es gibt unglaublich viele Fässer, die aufgemacht werden. Es geht um Folter, es geht um Verrat, es geht eigentlich noch um geopolitische Ansätze, die bösen global agierenden Konzerne, die das irgendwie alles zusammenhalten, aber natürlich nur Schlechtes wollen. Und das eigentliche Motiv für das alles ist Eifersucht. Und das ist doch wirklich recht billig, selbst für einen Actionfilm.
Anna, die ganze Nummer erinnert mich ja sehr an dieses Prinzip, also ehemaliger Killer muss jetzt seinen Arsch retten, mal ganz deutlich gesagt, und wird verfolgt. Hatten wir ganz wunderbar mit Liam Neeson, beziehungsweise wir haben es immer noch, das ist ja eigentlich so seine 2. große Karriere. Auch der hat damit angefangen, als er dann durchaus schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Hast du den Eindruck, das ist vielleicht so ein Versuch, sich da auch mit ranzuschmeißen? Also wir reden ja mal so unter uns über den gerontologischen Thriller, nicht? Und sowas ist es vielleicht.
Ja, es spricht wirklich viel dafür. Also nicht nur Aufbau und Struktur des Films und diese Inszenierung. Es liegt vor allem auch am Regisseur Pierre Morel. Mhm. Der hat eben auch schon den ersten Taken-Film gemacht, also dieses 96 Hours, mit dem Liam Neeson auch mit Mitte 50 durchstarten konnte an der Actionfront. interessant. Und Hollywood hat ja eh diesen Claim ausgerufen, 50 ist das neue 30, beziehungsweise 60 ist das neue 40. Es gibt ja wirklich dieses Genre des geriatrischen Kinos. Geriaction ist, glaube ich, der richtige Genrebegriff. Also Liam Neeson mit Taken. Kevin Costner, der war letztes Jahr unterwegs, 3 Days to Kill. Pierce Brosnan in November Man. Denzel Washington in The Equalizer. Von dem wurde auch gerade eine Fortsetzung angekündigt. Also Sean Penn ist da wirklich in guter Gesellschaft.
Diese Filme, die du genannt hast, laufen alle extrem erfolgreich. Ist im Prinzip Hollywood hier dabei, sich selbst zu kopieren? Also es ist einfach mal ein Erfolgsrezept und das wird jetzt im gnadenlos immer wiederholt?
Es macht so ein bisschen den Eindruck, aber ein Stück weit hat Hollywood auch keine andere Wahl, denn die jungen Actionstars, die hängen in diesen riesengroßen Franchises fest. Die haben überhaupt keine Zeit, mal was Eigenes zu starten, weil sie irgendwie in Panem oder Divergent oder irgendwie eine dystopische Welt retten müssen. Ja, und die Alten, die erinnern mit ihren Falten im Gesicht dann an die guten alten Zeiten in Hollywood, als noch selbst gekämpft wurde und nicht der Computer alles übernommen hat, also eigentlich an die 80er. Und dann sind diese Filme verhältnismäßig günstig dafür, dass sie doch relativ viel einspielen weltweit. Wobei das bei The Gunman nicht zutrifft. In Amerika, wo der Film schon eine Weile läuft, da hat er nur ein Viertel der Produktionskosten wieder eingespielt und in diesem Fall muss ich sagen, zu Recht.
Aber was man eben auch sagen muss, damit spricht man ein immer älter werdendes Kinopublikum an. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, nicht die Leute ins Kino zu ziehen und zu sagen, Leute, ihr seht mal, wie fit wir noch sind.
Es gibt Hoffnung, ja.
Ne? So ist es gemeint. Das war Anna Wollner über den, übrigens noch weit entfernt von den 50, Anna Wollner über den Film The Gunman jetzt bei uns im Kino zu sehen. Vielen Dank dir. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Anke Lewicke ist mal wieder außer Landes, diesmal in Teheran, wo sie ja relativ oft ist. Anke, grüß dich erstmal.
Hallo, lieber Knut.
Anke, dich hat's diesmal nach Teheran getrieben wegen eines Filmfestivals. Vielleicht kannst du mal sagen, was das überhaupt für ein Festival ist, wie das da funktioniert.
Naja, es ist das sogenannte Fatsch-Festival und es ist ein ziemlich traditionsreiches Festival. Es ist schon die 33. Ausgabe und normalerweise hat's immer stattgefunden, bevor der Berlinale so Ende Januar, Anfang Februar. Es gibt eine nationale Sektion und eine internationale und dieses Mal hat man es einfach getrennt. Im Januar fand die nationale Filmfestspiele statt. Jetzt ist es ein internationales Festival, aber es sind viele Leute von außerhalb hier und es gibt einen Filmmarkt, wo du eben in einer Videolibrary 300 iranische Filme aus den letzten 2 Jahren sehen kannst. Also du kannst dir richtig einen Überblick verschaffen über das, was hier los ist.
Anke, du hast gerade gesagt, 300 Filme aus 2 Jahren allein aus dem Iran. Also das klingt nach einer ziemlich aufregenden und sehr regen Produktion. Ist ja unglaublich eigentlich.
Ja, das Kino hat ja einfach eine lange Tradition. Es ist sehr wichtig. Es ist auch wichtig für das iranische Selbstbewusstsein. Also auch wenn man die Filme von Abbas Kiarostami oder von Jafar Panahi nicht immer direkt sehen kann, auch wenn sie für lange Zeit verboten sind. Die Leute sind einfach stolz, dass diese Filme außerhalb so erfolgreich sind. Und es gibt eben viele junge Regisseure und dank der digitalen Technik ist es ja auch viel leichter geworden, Filme zu machen. Man braucht auch nicht mehr unbedingt eine Drehgenehmigung. Man dreht einfach mal und lässt es sich hinterher von der Zensurbehörde genehmigen. Und ja, wie gesagt, also es ist wirklich toll, wenn man hier mit den jungen iranischen Filmemachern spricht. Die kennen alle Filme von Wintersleep über Leviathan, also die Filme, die letztes Jahr in Cannes, Venedig und Berlin liefen. Das macht richtig Spaß, sich hier mit den Leuten zu unterhalten.
Anke, du hast gerade wichtige Festivals, internationale Festivals genannt, die du natürlich auch sehr gut kennst. Insofern kannst du mal vergleichen. Also in anderen Kulturen funktionieren eben Festivals auch anders. Wie ist da zum Beispiel die Besonderheit in Teheran?
Oh ja, es ist so ein bisschen chaotisch. Aber es läuft dann alles. Du kriegst eben das Programm erst kurz vorher, aber dann sitzt du doch rechtzeitig im Kino. Das funktioniert dann schon. Aber was ich ganz interessant finde, es gibt, wie gesagt, eine internationale Sektion. Es gibt eine internationale Jury, aber die Jury sieht nicht mit dem Publikum die Filme. Und zwar aus dem Grund, fürs Publikum müssen die Filme natürlich irangerecht aufgearbeitet sein. Also wenn da irgendwelche Liebesszenen drin sind oder Küsse, werden die rausgeschnitten. Aber die Jury sieht eben die Filme in der normalen Fassung und entscheidet so darüber. Und ich habe mir das auch so erklären lassen, es gibt hier so Firmen, die sind extra dafür zuständig, die Filme dann eben irangerecht zu machen. Das heißt, wenn eine Frau einen Ausschnitt hat, dann wird das Bild für Bild nachgearbeitet, bis die Frau kein Dekolleté mehr hat.
Anke, und damit kommen wir zum Film einer Frau, die aus dem Iran stammt, nämlich Marjan Satrapi, die ja sehr berühmt geworden ist mit ihrem Comic und dem Animationsfilm Persepolis. Danach gab es den Film Hühnchen mit Pflaumen, übrigens hier in Babelsberg gedreht. Das waren alles Filme, Anke, die hatten direkt zu tun, auch mit ihrer Vergangenheit, mit ihren Erfahrungen, ganz persönlichen Erfahrungen im Iran. Jetzt gibt es ihren neuen Film, der heißt The Voice, ist auch hier in Babelsberg gedreht, eine schwarze Splatter-Horror-Komödie. Anke, ein Drehbuch, das sie nicht selbst geschrieben hat und wo ich so beim Ansehen dachte, hat eigentlich mit dem, was sie bisher erzählt hat, überhaupt nichts zu tun? Oder siehst du doch irgendetwas, wo man merkt, sie ist sich da treu geblieben?
Naja gut, gehen wir mal zur Geschichte. Das hat wirklich nichts mit dem Iran zu tun. Es geht um einen Mann und die Tiere von ihm, also der Hund spricht zu ihm, dann ermordet er Menschen und diese Menschen fangen dann auch an, mit ihm zu sprechen. Also das ist so eine Psychopathengeschichte. Und auch wenn die Geschichte nichts irgendwie mit ihrem Ursprung zu tun hat, so finde ich doch, dass sie es immer schafft, so künstliche Welten entstehen zu lassen, die dann so eine ganz eigene Wirklichkeit erschaffen. Also wenn man jetzt an Persepolis, an ihren ersten Film denkt, das war ein Animationsfilm, mhm, und auf einmal war man im Iran vor und während der Revolution und hat wirklich ein Gespür davon bekommen. Bei Hühnchen mit Pflaumen hast du natürlich das Kulissenhafte gespürt. Das Ganze spielte ja während der 50er, 60er Jahre. Aber trotzdem ist dann so ein Iran-Bild entstanden und hier finde ich es eben auch ganz gut gezeichnet, dass sie es hinbekommt. Das Ganze hat ja so eine Comic-Atmosphäre, sowas ganz Irreales, aber in dieser Irrealität glaubt man diesem Typen auf einmal, kriegt es doch wieder was Wirkliches.
Also Jerry, gespielt übrigens von Ryan Reynolds, der nette Junge von nebenan, der mentale Probleme hat, seine Tabletten absetzt. Der Hund ist eigentlich ein netter Kerl, er hat doch noch eine Katze und die Katze sagt ihm immer Töte. Dann sprechen ihm auch die Köpfe seiner Opfer aus dem Kühlschrank zu ihm, das sind alle ziemlich verrückte Einfälle, ziemlich heftig auch, ziemlich drastisch und frage natürlich dich jetzt, meinst du dieses Konzept, also der comichaften Überhöhung auch, funktioniert, ist sie aufgegangen?
Ja, ich finde schon, dass es aufgeht, aber ich finde, es funktioniert auch nur für so ein gewisses Publikum, also wer Spaß an solchen Filmen hat, der kann sich den Film dann wirklich gut in einer Spätvorstellung mit einer Flasche Bier anschauen, dann kann man auf seine Kosten kommen, aber innerhalb des Genres, finde ich, entwickelt der Film doch nichts Neues und auch keine neue Originalität.
Was ich aber schon eindrucksvoll finde, Anke, das ist natürlich ein Detail, ist, dass sie es schafft, ein düster, komisches Bild der amerikanischen Provinz zu entwerfen und das auch so zu zeigen, diesen Mikrokosmos, und dass sie das alles hier in Babelsberg hergestellt hat. Also der Film sieht amerikanischer aus als Amerika selbst und das ist schon eine Leistung, finde ich, sowas in dieser Form zu kreieren. Der neue Film von Marjan Satrapi, The Voices, ist also jetzt bei uns im Kino zu sehen. Eine aus dem Iran stammende Regisseurin, eine amerikanische Produktion, hier bei uns in Babelsberg gedreht. Anke, dir natürlich noch viel Spaß jetzt beim Festival in Teheran, wo du ja hoffentlich nicht allein bist, denn so eine Festivalwelt hat ja auch so ihre Rituale und ihre Gemeinden. Also man reist ja gemeinsam von einem Festival zum anderen. Das heißt, du bist hoffentlich in guter Gesellschaft.
Ich bin in sehr netter Gesellschaft und gestern habe ich einen taiwanesischen Verleiher getroffen. Der holt viele Arthouse-Filme wirklich nach Taiwan, aber auch Til Schweiger-Filme. Und Til Schweiger-Filme sind der absolute Hit in Taiwan. Da hätte ich nie mit gerechnet, aber wirklich, das Publikum geht mit und lacht sich scheckig.
Da danke ich dir ganz herzlich noch für diese Hintergrundinformation aus Teheran. Anke Lewicke war das vom dortigen Filmfestival und wir sprachen über The Voices, der Film von Marjan Satrapi. Dir vielen Dank. Soweit ich weiß, Stummfilme laufen dann nicht in Teheran, aber wir hören jetzt ein Lied, das heißt Silent Movies von Madison Ward and the Mama Bear. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen reden über einen Dokumentarfilm, der ein sehr bedrückendes Thema hat, der uns mit hineinnimmt in ein sehr bedrückendes Schicksal, der aber gleichzeitig, und das ist eine große Stärke, eine große Wachheit erzeugt für das Thema, der uns also zwingt hinzusehen. Und das ist eine große Stärke. Der Film heißt Nirgendland, hat schon viele Preise bekommen, ist auf Festivals gelaufen, hat zum Beispiel in München bei diesem sehr wichtigen Dokumentarfilmfestival den deutschen Hauptpreis gewonnen. Und erfreulicherweise ist er ab der nächsten Woche dann bei uns im Kino zu sehen. Es gibt mit der Protagonistin und mit der Regisseurin auch Gespräche, das werde ich nachher alles nochmal ganz genau sagen, weil ich kann mir denken, wenn man den Film sieht, dann muss man danach einfach reden. Und es ist natürlich wunderbar, dass ihr dann dabei sein werdet, dass er mit euch reden kann. Ich begrüße erstmal sehr herzlich die Regisseurin von Nirgendland, nämlich Helen Simon. Willkommen, Helen.
Danke für die Einladung. Guten Tag.
Und ich freue mich sehr, dass du Tina mitgebracht hast. Tina, also die das Zentrum dieses Films ist und die mit großem Mut und einer großen Aufrichtigkeit ihre Lebensgeschichte uns erzählt. Also herzlich willkommen, Tina. Schön, dass du da bist, aus dem fernen Bayern angereist, hier nach Berlin-Brandenburg.
Hallo. Servus.
Willkommen. kommen. Die Geschichte, die da erzählt wird, ist eine Geschichte von einer Wiederholungstat. Das ist ein Missbrauch, der stattgefunden hat, als du ein kleines Mädchen warst, als dein Vater dich missbraucht hat. Und was die Geschichte neben diesem Ungeheuerlichen eben noch ungeheuerlicher macht, ist eben die Wiederholung. Dann eben mit deiner Tochter, mit Flo, die dann wiederum auch von ihm missbraucht wurden. Und das genau ist der Punkt, wo man sich natürlich dann fragt, du stehst da vor der Kamera, du sitzt vor der Kamera, wir sehen dich auch weinen, wir sehen deine Ehrlichkeit und deine ehrliche Betroffenheit nach wie vor. Und man fragt sich, woher nimmst du die Kraft? Und ich muss es hier auch mit großem Respekt sagen, auch den Mut zu sagen, ich erzähle diese Geschichte.
Ja, es ist schon so, dass ich nicht gewusst habe am Anfang, als dieser Film entstanden ist, wie wird es denn sein für mich, was kommt denn auf mich zu? Das war nicht absehbar. Und jetzt, wo der Film läuft und ich den auch schon einige Male begleitet habe, merke ich, dass es ja ganz, ganz viel mit Schuld zu tun hat. Mit meiner Schuld, mit Verantwortung übernehmen für Dinge, die passiert sind und Verantwortung übernehmen auch für Dinge, die ich unterlassen habe. Und einfach zu sagen, ja, ich stelle mich dem, um auch von dieser ganz großen Schuld, die ich ja so tief in mir spüre, um die loszuwerden.
Wenn man sich eines solchen Themas annimmt, noch dazu eben mit dieser Übertragung von Schuld, auch mit der Übertragung von Verantwortung, mit dieser, ich muss es so sagen, Kontinuität vom Missbrauch, das ist ja das Schreckliche auch an dieser Geschichte, dann weiß man, man wird sich damit viele, viele Monate, vielleicht sogar Jahre beschäftigen. Das ist etwas, was man gern wegdrängt, wo man nicht gern drüber nachdenkt, nicht gern drüber spricht. Du hast darüber einen Film gemacht. Also wann kam bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, und du weißt das als Filmemacherin, das wird jetzt eine große Lebensaufgabe sein?
Ich hatte angefangen, das war 2009, das heißt, wir haben insgesamt 4 Jahre gearbeitet an dem Film. Als wir anfingen, war mir nicht klar, was für eine große Aufgabe ich da übernehme. Ungefähr ein Jahr lang, als wir ein Jahr lang sozusagen im Dreh drin waren, wurde mir bewusst, das wird ein wichtiger Film. Das weiß man manchmal nicht. Man fängt einfach an, man hofft. Und Tina und ich haben ja sehr schnell zueinander gefunden und haben sofort angefangen zu arbeiten. Und nach einem Jahr war klar, okay, das kann ein großer Film werden, das kann ein guter und es wird vor allem ein sehr wichtiger Film. Und vor allem war mir dann auch bewusst, ich übernehme Verantwortung.
Du bist jetzt keine geschulte Therapeutin, du bist Regisseurin und du führst Gespräche, die eigentlich auch eine therapeutische Seite haben, wo man auch so ins kalte Wasser geworfen wird und tatsächlich Verantwortung übernimmt.
Natürlich, aber ich hatte eine Gesprächspartnerin, eine bessere hätte ich mir nicht vorstellen können. Also Tina hatte jahrelange Therapie schon hinter sich. Als wir uns begegnet sind, war sie bei sich angekommen und sie hatte mir von Anfang an vermittelt, dass sie die Kraft hat, dass es hart wird, aber dass sie das auch sozusagen die Verantwortung dafür sich selbst übernimmt. Und das hat es mir einfacher gemacht.
Also man merkt auch ihre Bereitschaft, eben zu sprechen. Sonst würde sie es auch nicht tun, natürlich vor der Kamera. Und Tina, wir müssen das einfach erklären. Sonst ist auch diese Frage von Schuld, von der du immer sprichst, der jetzt überhaupt nicht nachzuvollziehen. Das ist einmal der Missbrauch eben durch den Vater, den du dann, wenn ich das richtig verstanden habe, vollständig verdrängt hast. Also es muss ein Punkt gekommen sein, wo das überhaupt nicht mehr präsent war in deinem Bewusstsein. Das ist erstmal richtig soweit.
Das ist richtig so, ja.
Dann wird deine Tochter geboren und es kommt der Wunsch, auch so habe ich das verstanden, wieder näher an die Familie der Großeltern sozusagen heranzuwachsen. Und damit kommt deine Tochter, ich muss es ja so sagen, wieder in die Fänge dieses Mannes, also ihres Großvaters. Das heißt also dann, das meine ich mit fortgesetztem Missbrauch, wird deine Tochter missbraucht. Und das ist natürlich der Punkt, wo jeder wahrscheinlich dich fragen wird, eben auch der den Film sieht. Warum warst du da nicht sensibilisiert und aufmerksam und hast geahnt, was da passieren muss?
Ja, das ist die Frage, die ich mir auch immer stelle. Hätte ich es früher merken können? Und das ist hinterher natürlich immer sehr leicht zu sagen, ich hätte es merken können, ja, natürlich, aber ich habe es nicht gemerkt, ich konnte es nicht sehen und das ist natürlich auch diese große Schuld, die ich mir gebe und da nützt es mir ja nichts, wenn ich juristisch keine Schuld habe, aber es gibt eben eine Schuld, die ganz tief verankert ist in der Seele und deswegen denke ich, ist es ganz wichtig hinzuschauen und Verantwortung zu übernehmen, auch für das, was ich unterlassen habe.
Und es kommt natürlich jetzt der Punkt, wo man sagt, welchen Mut hatten die beiden Frauen dann ab dem Punkt, als es dann offensichtlich wurde, diesen Mann zu verklagen? Denn das ist für mich auch ein Film über einen Justizskandal. Ich sage das als juristischer Laie, wir kommen da noch drauf. Also, dass ihr beide dann gesagt habt, deine Tochter und du, wir verklagen diesen Mann, wir bringen ihn vor Gericht. Es muss ja an einem bestimmten Punkt dann auch entstanden sein. Dann
also, ich konnte es gar nicht. Das hat alles meine Tochter gemacht. Weil bei mir war ja alles verjährt. Ich hätte das gar nicht machen können. Und meine Tochter musste die Starke sein und ich konnte ihr nur beitragen. dabei stehen, das zu tun. Das war einige Jahre, nachdem ihr Missbrauch vorbei war und dieser Kontakt auch nicht mehr da war zu der Familie.
Sie ist ja dann immer aufmerksam geworden, als sie gemerkt hat, dass dein Bruder, also ihr Onkel, jetzt seine wiederum neugeborene Tochter oder zweijährige Tochter da wieder hinbringt. Da hat sie die Kraft gefunden zu sagen, jetzt ist aber Schluss hier, jetzt gehen wir in die Öffentlichkeit. Nirgendland, ein Film über das Schicksal von Tina. Wir reden auch gleich weiter über dieses Werk. Bei uns zu Gast ist Tina. Sie ist die Protagonistin des Dokumentarfilms Nirgendland und Helen Simon. Du hast das ja sehr genau recherchiert, Helen. Wir haben die Gerichtsakten und ich kenne die Rechtslage jetzt nicht, aber ich war schon erschüttert über das, was da auch so im Gespräch, in der Vernehmung abverlangt wurde von ihr. Erinnerungen, da war sie 5 Jahre alt, da sollte sie erklären, warum sie sich zum Beispiel nicht gewehrt hat gegen den Missbrauch. Ist das so üblich? Ist das normal?
Was den Detailreichtum angeht und dieses Abverlangen des genauen Wiedergebens der Taten selber, das ist tatsächlich etwas, was vor Gericht abverlangt wird, weil da Aussage gegen Aussage steht und was die Opfer immer wieder retraumatisiert und was etwas von ihnen abverlangt, zu dem sie gar nicht in der Lage sind. Es ist so, dass in diesem speziellen Fall der Richter etwas getan hat, wofür er eigentlich hätte bestraft werden können, weil es gab eine Gesetzesänderung 1998, die tatsächlich voraussetzt, dass Kinder niemals irgendetwas tun müssen.
Sich wehren müssen. Das hat niemals. Er verlangt, ne?
Das haben wir heute noch im Gesetz verankert bei Erwachsenen und bei Jugendlichen, aber bei Kindern ist das verändert worden. Das war 2002. Das heißt, was dieser Richter da getan hat, ist ein Verbrechen. Unser Gesetz ist aber so, dass man nicht viel dagegen tun kann. Wenn ein Richter so urteilen möchte, kann er das tun. Man kann nur in Revision gehen. Und das an sich ist natürlich, darüber könnte man nachdenken, was das heißt, dass wir so eine Art von Gesetzsprechung haben und dass Richter sowas überhaupt dürfen und was man dagegen unternehmen müsste, damit sowas gar nicht aufkommen darf, weil offensichtlich hat ihn keiner belangt dafür. Dass Opfer danach nicht nochmal in Revision gehen, ist auch ganz klar, weil die sind so retraumatisiert, dass dafür keine Kraft mehr ist. Was ich noch kurz anmerken wollte, ist, dass Tinas Geschichte kein Einzelfall ist. Das ist typisch. Dieses Verdrängen und Vergessen und diese Schuldgefühle. Meiner Meinung nach trägt Tina keine Schuld. Das ist nicht eine Frage von Schuld, auch wenn das Gefühl da ist. Im Gegenteil, durch diese Verdoppelung der Tat wird sie nochmal zum Opfer gemacht vom Täter.
Das kann man in diesem Film sehr gut nachvollziehen, finde ich. Eben auch durch die Strenge der Komposition, um das mal auch zu sagen, wie dieser Film eigentlich gemacht ist. Also wir haben lange Interviewpassagen, wir sehen aber auch dein Leben heute, Tina, mit deiner Lebensgefährtin und auch deine künstlerische Arbeit als Sängerin. Also du beobachtest sie ja auch ganz normal in ihrem Alltag, hast die Gerichtsakten mit drin. Ich kannst du deine Methode mal schildern. Also wie ihr beide gearbeitet habt, offensichtlich viel Zeit genommen.
Sehr viel Zeit genommen.
Na, 4 Jahre höre ich, ne?
4 Jahre, genau. Also Tina hat es uns erlaubt, in ihr Leben sozusagen einfach teilzuhaben. Und wir haben unendlich viel gedreht. Das meiste ist im Film am Ende jetzt dann doch nicht mehr drin. Ich durfte sie sogar beim Schlafen drehen, also alles. Sie hat einfach tatsächlich in dem Moment, wo sie zugesagt hat, hat sie ihr Herz und ihr Heim sozusagen für uns geöffnet. Wir haben viele Gespräche geführt. Interviewgespräche haben wir, glaube ich, insgesamt 10 Stück geführt. Am Anfang, als wir uns kennenlernten und dann am Ende nochmal 2-mal. Und ja, die waren jedes Mal, ja Tina, du hast dich einfach mir geöffnet und du warst so authentisch und aufrichtig. Und ich musste da nicht viel machen, sondern nur zuhören.
Ja, stimmt schon. Es waren ja die Gespräche insgesamt, haben wir mal gerechnet, waren es 20 Stunden insgesamt zu sprechen. Und in 20 Stunden, da kann man ganz, ganz, ganz viel erzählen. Aber letztendlich muss nicht so viel gesagt werden, um zu verstehen, was passiert ist. Also es hat dieser Teil, der im Film vorkommt, ausgereicht, um zu verstehen.
Wir müssen sicherlich auch noch sagen, dass der Film ja auch sowas ist wie ein filmisches Denkmal, finde ich, für deine Tochter, also bei Flo, das alles, der dann nicht überstanden hat. Also ich denke mal auch dieser gescheiterte Prozess, das Nicht-Aufarbeiten von Verantwortung eben dieses Mannes, hat sie zerbrochen, sie hat sich dann umgebracht. Und ich finde es eben auch ganz wichtig, dass es den Film gibt, einfach um an diese Frau zu erinnern. Hier ist sozusagen ein Punkt, wo man auch diesen Mann, finde ich, nochmal zur Verantwortung ziehen müsste eigentlich, nicht? Der schuldig ist daran.
Total. Nicht? Absolut. Und auch das Gericht. Ja. Also das war für mich sogar noch erschütternder. Ja. Weil wir, wenn wir Probleme haben in unserem nahen Umfeld, in den Familien, letzten Endes ist das Einzige, was uns bleibt, ist der Staat. nicht wahr? Und wenn sozusagen staatlich die letzte Möglichkeit, Recht zu bekommen, versagt, was haben wir dann noch? Und das war für mich tatsächlich, gerade weil Flo so viel Mut aufgebracht hat, das muss unendlich viel Kraft gekostet haben. Und dann geht es so aus und so entwürdigend auch. Also das ist ein Aufschrei. Also es ist tatsächlich ein Stück weit der Film auch ein Aufschrei.
Und Tina, wenn du den Film jetzt siehst, also erstmal red miteinander, auch eine Botschaft haben, das hast du ja, du hast ja einen Grund gehabt, das zu machen. Aber wenn du den Film jetzt siehst, auch die Bilder von Flo natürlich, dann dich selbst da siehst. Es gibt Kindheitsbilder, finde ich so schön, übrigens die Stelle, wo du sagst, da empfindest du gar keine Trauer, wenn du die Kindheitsbilder siehst, weil da ist sie ja noch da.
Die habe ich nicht verloren. Na,
wenn man es jetzt heute sieht, könnte ich mir vorstellen, ist es immer wieder ein zurückkehrender Schmerz oder ist es vielleicht sogar auch zu sagen, okay, ich habe diese Arbeit jetzt geleistet, das ist eine Arbeit.
Es ist immer ein Schmerz. Aber es ist auch, dass der Tod nicht endgültig ist durch diesen Film. Der Tod ist nicht endgültig. Sie lebt weiter und sie wirkt weiter.
Ich glaube, ich habe noch keinen Film gesehen, in dem das Leiden des Opfers oder der Opfer so nachvollziehbar wird. Man wirklich versteht, was passiert mit einem Menschen, der sowas durchmachen muss über Jahre hinweg. Also insofern ist der Film auch sehr wichtig, finde ich, weil er sich auf die Seite der Opfer stellt und ihm auch zeigt, was diese Opfer durchgemacht haben. Ein Film, der, auch wenn er so direkt ist und so deutlich ist, trotzdem doch mit einer Diskretion, finde ich, mit einem Respekt mit diesem Thema umgeht, mit eurer Lebensgeschichte umgeht. Nirgendland ist jetzt also ab der nächsten Woche im Kino zu sehen. Und ganz wichtig, es gibt noch zwei Vorführungen in Berlin. Da werdet ihr dabei sein, morgen im Filmgrund 66 um 15.30 Uhr und am Montag im Sputnik 19 Uhr, also morgen 15.30 Uhr, Filmgrund 66 und im Sputnik am Montag 19 Uhr. Da wird also Tina dabei sein und Helen Simon werden dabei sein und werden ihren sehr notwendigen, sehr wichtigen Film Nirgendland vorstellen. Herzlichen Dank für euren Besuch, war schön, dass ihr bei uns wart.
Danke. Dankeschön.
Danke.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Madame.
Meister, ich bin hoch erfreut, euch kennenzulernen. Ich bewundere eure Arbeit schon seit langer Zeit. Ich bin sehr erfreut, hier
sein zu dürfen. Das sind eure Entwürfe, Madame?
Ja.
Le Nôtre war der Schöpfer der berühmten barocken Gärten von Versailles, aber die Gärtnerin Sabine de Barra ist ihm dabei schöpferisch zur Hand gegangen. Diese Frau kennt niemand, kann auch keiner kennen, denn sie ist eine reine Erfindung für den Film Die Gärtnerin von Versailles. Die zweite Regiearbeit des Schauspielers Alan Rickman und der hat uns hier vor kurzem besucht. Das Gespräch mit diesem berühmten Schauspieler hören Sie gleich bei uns. Vorher aber Hot Chip mit How Do You Do? Viele interessierte Leute, die sich für Kunstgeschichte interessieren und für Gartenbau, kennen den Namen Le Nôtre. Das ist ein großer Meister gewesen der Gartenkunst beim Sonnenkönig, bei Ludwig dem 16., der also Versailles gestaltet hat, die Gartenanlagen. Wir erleben jetzt diesen Mann, allerdings lernen wir ihn von einer anderen Seite kennen, nämlich plötzlich gibt es bei dieser großen Erfolgsgeschichte der Gartenkunst auch eine Frau namens Sabine. Und diese Frau lernen wir kennen in dem Film Die Gärtnerin von Versailles. Das ist die zweite Regiearbeit eines berühmten und sehr erfolgreichen und profilierten europäischen Schauspielers, den auf der Welt jeder kennt, der jetzt also wieder Regie geführt hat. Und wir freuen uns sehr, dass der Schöpfer dieses sehr geistreichen, sehr unterhaltsamen, farbensprühenden und sehr witzigen Films heute bei uns ist. Der Schöpfer von Die Gärtnerin von Versailles, Alan Rickman, ist bei uns. So, hi, welcome. It's a great pleasure to have you here. Thank you so much.
Thank you for having me.
Ist es für Sie nun bei einer zweiten Regiearbeit, ist es so etwas, wenn man jetzt so ein erfolgreicher Schauspieler ist, wie ein Reich der Freiheit? Ich kann endlich tun und lassen, was ich will. Ich kann alles bestimmen.
Well, there are moments where you think I'm free, but they're very rare because.
Ja, es gibt so Momente, wo man das denkt, aber so ist es ja nicht. Man ist abhängig von der Zeit, vom Geld und wenn man in England dreht, auch vom Wetter. Also das Wort Freiheit trifft es nicht so richtig. Man hört immer den Produzenten, der dir ins Ohr flüstert, wir dürfen nur 3 Tage in diesem Palast drehen und keinen Tag mehr. Man versucht frei mit den Schauspielern zu arbeiten, aber mit einem Auge schaut man immer auf die Uhr.
Trying to be free with the actors, but also one eye is on your clock.
Also wie ist es dann, wenn man eben inszeniert? Sie sind selbst Schauspieler, Sie wissen sehr genau, was Schauspieler brauchen.
Yes, I do, but I suppose I try to.
Ja, das weiß ich, aber ich versuche so mit ihnen zu arbeiten, wie ich mir das für mich selbst in einer idealen Welt gewünscht hätte. Es ist so etwas wie ein permanenter Selbstversuch. Für mich bedeutet das, die Schauspieler werden einbezogen, es ist wie ein Marktplatz der Ideen. Natürlich ist der Regisseur der letzte Schiedsrichter, aber ich möchte lebendige Menschen, die sich in der Szenerie bewegen. Schauspieler, denen man nicht anmerkt, dass sie spielen.
a group of actors not to be seen to be acting.
Also fühlen Sie nicht trotzdem manchmal als Schauspieler die Versuchung, ich möchte gern zeigen, wie das geht, was Schauspieler nicht mögen, wenn man ihnen was vorspielt?
No, I think I would have to be shot if I did that.
Nein, dann müsste ich erschossen werden, wenn ich so etwas tun würde. Das wäre eine totale Verleugnung. Man kann ihnen auch nicht sagen, sage etwas so und so.
Also ich finde es schon sehr ironisch, dass ausgerechnet Sie selbst im Film auch zu sehen sind als der König, als der Sonnenkönig, weil es ist ja auch eine Art Regisseur, verantwortlich für alles.
Well, yes, I mean, it became that way once we started shooting. Of course, I have to say, it wasn't my choice. It was pure economics, which meant...
Diese Wirkung hat sich dann so ergeben. Am Anfang war es rein ökonomisch gedacht, weil es bei der Suche nach der Finanzierung geholfen hat. Es war dann ganz hilfreich, sich vorzustellen, dass König Ludwig so eine Art Regisseur ist, der auf neue Filme wartet. Es ist dieselbe Haltung, dieselbe Erwartung.
Same attitude, same watchfulness.
Aber als ich den Film gesehen habe, ich konnte nicht glauben, dass Sabine, seine Gehilfin in diesem Film, die Gärtnerin von Versailles, dass die erfunden ist. Wie haben Sie das gemacht? Sie wirkt so realistisch.
Well, really, all credit must go to Alison Deegan.
Das ist einzig und allein das Verdienst der Drehbuchautorin Alison Deegan, auch wenn drei Autoren im Abspann genannt werden. Es ist ihre Leistung. Wir haben nur etwas für die Struktur geschaffen und ihren Enthusiasmus gebremst. Also, wenn sie sich etwa eine Szene wünscht am Anfang, am Ufer der Szene, wo tausende Boote entladen werden und tausende Menschen stehen und so weiter. Solche Szenen mussten wir einfach nur streichen. Es ist ihr Drehbuch, ihre Idee, ihre große Erfindung. Und es ist wunderbar, wenn Leute sagen, ich habe geglaubt, dass es diese Gärtnerin gab. Das ist genau der feministische Punkt des Films, wie Alison sagt. Zu dieser Zeit konnte es keine Frau mit einem Beruf geben. Frauen sollten einfach nur hübsch aussehen oder in der Küche kochen. Übrigens war Le Notre zu der Zeit schon über 70. Im Film kann man so etwas machen. Man erfindet eine Frau, die es nicht gab, und streicht einfach 35 Jahre im Leben eines Mannes.
Off the leading man's age.
Was war jetzt für Sie so interessant daran, eben von dieser Frau zu erzählen, die an der Seite von der Notre Dame eben einen wichtigen Teil dieses Parks entwirft, die also seine Partnerin ist, nicht einfach nur Assistentin, sondern Partnerin ist? What was so interesting for you to tell that feminist aspect of gardening?
Well, yes, it's not just about gardening. I think it's about life.
Es geht ja nicht nur um das Gärtnern, es geht um das Leben. Ohne zu viel zu verraten, aber es ist am Ende des Films doch sehr bewegend, wenn sie ihn fragt, was wird nun aus uns? Er antwortet, wir werden einander formen. Darum geht es hier. Das Leben ist reicher, wenn man einen emotional gleichwertigen Partner hat.
With the women in our lives.
Also sie schafft es, diesen Job zu bekommen bei Le Notre, der Hilfe braucht eben, um diesen Garten dann eben zu inszenieren. Das ist eine Inszenierung. Entwirft einen eigenen Teil in diesen Salle de Bal, den es auch wirklich gibt. Nicht? Das ist ein wunderschönes Rondell. Wie würden Sie denn sozusagen den Ansatz dieser Figur, die Kate Winslet so schön spielt, beschreiben?
Le Salle de Bal is one of the real things in the film, because if you go to Versailles...
Der Salle du Bal ist eines der wahren Elemente des Films. Wenn Sie nach Versailles kommen, können Sie ihn sich ansehen. Wir haben eine brillante Kopie geschaffen. Es hat einen rosafarbenen Marmortanzboden, umgeben von rosa Wänden, grüne Sitze, die Fontäne ergoss sich über das halbe Rondell und die Musiker versteckten sich hinter den Bäumen, sodass Ludwig glaubte, die Musik käme aus den Bäumen. Der englische Titel des Films ist The Little Chaos. Ihre Vision ist tatsächlich, etwas Chaos in diese Ordnung zu bringen. Versailles ist ja eine Hymne auf die Ordnung. Da hinein bringt sie etwas Wilderes. Das genau ist die Metapher des Films. Man braucht im Leben und in der Kunst beides.
Wir werden noch gleich weiterreden über die Gärtnerin von Versailles, der Film inszeniert von Alan Rickman. Bei uns im Studio ist Alan Rickman, natürlich bestens bekannt als Snape aus allen Harry Potter Filmen, aber eben auch ein sehr erfolgreicher Regisseur. Jetzt ist sein zweiter Film bei uns im Kino zu sehen, die Gärtnerin von Versailles mit Kate Winslet in der Hauptrolle. Und der Film ist ja sehr liebevoll gestaltet. Also das Design, alles ist perfekt. Das ist die wundervolle barocke Welt. Und ich könnte mir vorstellen, Sie sind ja selbst Grafikdesigner. Sie haben das ja mal gelernt. Also dass es Ihnen besonders viel Spaß macht, auch solche schönen Welten zu kreieren, sich in einer solchen Welt zu bewegen.
Design ist wirklich sehr wichtig für mich. Das liegt mir im Blut. Ich habe das gelernt, da kommt man nicht von los. Irgendwie schaue ich mich immer um. Ich achte darauf, welchen Einfluss Räume auf Menschen haben. Da ist es eigentlich nur ein kleiner Sprung in den Spiegelsaal von Versailles und zu dem Verhalten der Menschen darin. Mich interessiert, wie die Leute Räume organisieren, die Natur, ihre Kleidung und das dann alles zusammenzupacken in eine große Feier der Kunst. Das gehört einfach zu mir und wenn ich mit den Designern arbeite, dann verstehen wir uns sehr schnell.
Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Kostüm auch des Königs zum Beispiel ja sehr hilfreich ist. Es war auch wie ein Gefängnis, irgendwie man ist eingeschlossen darin, aber es formt den Charakter, die Art, wie man sich bewegt, wie man läuft, wie man eben die Figur ist.
Well, you're absolutely right that you know the clothes tell you how to move.
Das ist absolut richtig. Das Kostüm schreibt vor, wie man sich zu bewegen hat. Oder im Falle des Königs, wie man sich nicht zu bewegen hat. Meistens stand er still. Das war Ausdruck seiner Macht. Die Leute gingen zu ihm. Das echte Kostüm wog 5 Kilo. Der Mantel war endlos. Man wünscht sich bald, nicht jeden Morgen all die Schleifen binden und Knöpfe schließen zu müssen. Im Film haben wir eine Szene, die andeutet, wie hart das tägliche Anziehen für ihn war. Alles war Ausdruck seines Status. Heute drückt man das durch das Tragen vieler schwarzer Sachen aus.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Figur Ihnen auch sehr nah war, weil Sie ja selbst aus so einem ganz einfachen Hintergrund kommen, also aus einem Arbeiterhaushalt, nicht? Und auch sie ist ja eine Frau, die mit ihren Händen arbeitet, was ich interessant finde. Sieht man selten im Kino, in einem Kostümfilm über diese Zeit. Das ist sicherlich auch ein großes Verdienst von Kate Winslet, die Sie ja schon lange kennen. Sie war 19, als Sie damals mit ihr zusammen Sense and Sensibility gedreht haben, Sinn und Sinnlichkeit. Und sie gibt der Figur tatsächlich etwas Historisches, aber sie ist gleichzeitig ganz gegenwärtig. Ist eine große Leistung. Wie kam das zustande?
Something to do with, you know, what one's demands or requests are to the actors.
Das hat sicher mit der Art zu tun, wie die Schauspieler mit dem Dialog umgehen, aber auch damit, wie die Texte geschrieben sind. Sie sind ganz leicht abgehoben, sicher weil die Autorin Irin ist und ein anderes Englisch spricht als ich. Dann war Kate Winslet sehr intensiv bei der Arbeit am Kostüm beteiligt. Ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich keine Kostüme, ich möchte Bekleidung für meine Darsteller. Das war eben eine recht entspannte Atmosphäre. Sie kam morgens aus der Maske, ohne dass man das sah. Da sollte Wind durch ihr Haar wehen, wir haben es hier mit arbeitenden Menschen zu tun. Vieles hat hier geholfen, auch die Tatsache, dass Kate es liebt, sich die Hände schmutzig und nass zu machen, sich also ganz real zu fühlen.
Machen Sie was selbst auch? Also haben Sie einen Garten, den Sie pflegen? Do you have a garden maybe in London or some?
Yeah, we do, but it would be dead if I were looking after it.
Ja, ich habe einen Garten, aber er wäre tot, wenn ich mich darum kümmern würde.
You used to be Snape in each Harry Potter movie. This is something really historical in 8 Harry Potter movies. So how does it feel to know that almost every child on this planet will recognize you on the streets?
I'm very proud to have been part of it.
Ich bin sehr stolz darauf, dazuzugehören. Am meisten freut mich, in Kindergesichter zu sehen, die in das Buch schauen. Kinder, die ganz darin versinken. Es zeigt, wie wichtig die Beziehung zwischen einem Buch und der kindlichen Fantasie ist und natürlich auch, wie wichtig diese Figuren sind. Aber ich laufe ja nicht mit einer schwarzen Perücke herum, also bin ich recht frei auf der Straße. Kinder haben diese Fantasiefigur so genau im Kopf, die wollen nur sie sehen, nicht den realen Menschen dahinter.
Have that image so firmly in their mind that they only want to see the real thing, not the person who's playing it.
Also ich habe gefragt, wie es ihm ist, wenn man in allen 8 Harry Potter Filmen zu sehen war als Snape und überall auf der Straße erkannt wird von jedem Kind. So last question, was bedeutet Ihnen, letzte Frage jetzt, dieser Film, in dieser langen, sehr erfolgreichen Karriere, die Geschichte erzählt zu haben, der Gärtnerin von Versailles?
Well, I mean, every job that I get involved in is very important to me because of.
Mir ist jede Arbeit sehr wichtig. Ich mache alles, vielleicht verrückterweise wirklich immer mit ganzer Kraft, so auch diesmal. Es ist unglaublich schön, wenn man die Reaktionen des Publikums spürt. Wenn Leute mir schreiben, dass sie sich ganz in die Geschichte versenkt haben. Das ist die Macht des Kinos. Erwachsene werden Kinder, die Lichter gehen aus und da ist diese Macht, die zu dir spricht. Es war einmal. Ja, ich bin derjenige, der Ja und Nein sagt, der die Entscheidungen auf diesem Weg fällt, aber viele Leute helfen dabei. Ich glaube ja gerade an diese kollektive Arbeit. Der Film ist fertig, er verlässt mich also im gewissen Sinne und geht zum Kino. Dort sehe ich ihn auf der Leinwand und frage mich, haben wirklich wir das gemacht?
And now it's for the audience. And so now I see it up on the screen and think, wow, did we all do that?
Und so entstand ein sehr lebendiger Kostümfilm, ein Film, der eine weibliche Seite der barocken Gartenkunst erfindet, gleichzeitig auch eine Verneigung ist, überhaupt vor der Anstrengung, Kunst herzustellen. Also etwas, was Anne Rickman, der Regisseur, bestens kennt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dem Regisseur des Films mit Kate Winslet, die Gärtnerin von Versailles, bei Alan Rickman, der im Film auch als König zu sehen ist. Thank you so much. It was a great pleasure to have you here. Thank you.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Am 31. Mai wäre Fassbinder 70 Jahre alt geworden. Man kann ihn sich eigentlich nicht vorstellen als 70-Jährigen. Er ist 37 Jahre alt geworden, hat über 40 Filme gemacht, ein explosives, überaus kreatives Leben, das wir zurzeit mehrfach besichtigen können. Während des Theatertreffens in Berlin gibt es einen Schwerpunkt. Es gibt die große Ausstellung im Gropiusbau und es gibt einen neuen Film über ihn. Fassbinder heißt dieses Werk. Gleich rede ich mit der Regisseurin dieses Films, hier mit Anne-Kathrin Händel. Vorher aber Miriam Makeba mit Pata Pata.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin zum 70. Geburtstag von Fassbinder. Gibt es also jede Menge Dinge, einige habe ich ja schon genannt, die große Ausstellung im Gropiusbau, das Theatertreffen in Berlin hat einen Schwerpunkt Fassbinder und ganz aktuell angelaufen in den Kinos ist ein neuer Film über Fassbinder, ein Dokumentarfilm, der uns mit hineinnimmt in sein Universum. Diesen Film hat eine Frau gemacht, die ohnehin, glaube ich, doch einen Blick hat für die ganz besonders schillernden Männerfiguren, denn sie hat einen Film gemacht, der hieß Vaterlandsverräter über Paul Gratzig, also über den Arbeiterschriftsteller, der dann viel Stasi gearbeitet hat. Anderson war ihr nächster großer Dokumentarfilmerfolg über den Schriftsteller von Prenzlauer Berg und jetzt also ein Film über Fassbinder. Und so heißt der Film ja auch, schlicht und einfach Fassbinder. Freue mich sehr, dass die Schöpferin dieses Werkes heute mal wieder bei uns ist, Anne-Kathrin Händel. Willkommen, Anne-Kathrin.
Hallo.
Ja, ich habe nur gerade schon dein Oeuvre so ein bisschen zusammengefasst als Regisseurin. Also es ist schon interessant, dass du so einen Blick hast, eben gerade für diese ja auch umstrittenen, schillernden, schwer zu fassenden Männer. Es sind immer Männerporträts gewesen bisher. Warum ist das so bei dir? Was ist das Besondere daran für dich?
Also das Besondere daran ist, dass sie mich interessieren und dass ich mich, ich sag mal, nicht so für Opfergeschichten interessiere, sondern eher für Tätergeschichten. Mhm. Und Täter kommt ja auch von Tun und das ist wirklich was, was mich fasziniert.
Du hast eine Biografie eben wie ich, du kommst aus dem Osten, da haben wir durchaus einige Fassbinder-Filme sehen können. Was hat dich dann nun wiederum als Frau aus dem Osten so sehr an dieser Geschichte fasziniert, die, wie ich finde, ja auch ein Spiegelbild ist von bundesdeutscher, von westdeutscher Geschichte?
Also ich bin ganz früh dazu gekommen, mich haben Filme, die ich gesehen habe, sehr fasziniert, aber in erster Linie verstört. Mhm. Aber in den 90er Jahren, als ich Theater gemacht habe, habe ich mich so für gruppendynamische Prozesse so in Künstlergruppen interessiert und da ist mir Fassbinder oder Fassbinders Geschichte besonders aufgefallen und ich habe mich über Jahre damit ganz intensiv beschäftigt.
Also gruppendynamisch ist ein ganz gutes Beispiel, ein gutes Wort dafür, denn es war ja so eine Gruppe, es war so ein Ensemble, da gab es Ausbeutung, es gab aber auch Anregungen, es war unheimlich kreativ und in deinem Film, finde ich, merkt man das. Das ist fast so das zentrale Thema eigentlich in deinem Film. Du hast schon versucht, so Leute zu befragen und eben vielleicht diese Gruppe nochmal aufleben zu lassen und doch zu betrachten?
Naja, Gruppe ist ja, das sind ja alles Prozesse. Also es entwickelt sich erstmal eine Gruppe, dann ist es eine Gruppe, dann fliegt sie auseinander. Und diese ganzen Prozesse haben mich interessiert. Die haben auch heute noch Relevanz, weil ja in dem Moment, wo man anfängt, etwas zu machen, unter Umständen sich auch ein paar Leute sucht, miteinander arbeitet und diese Prozesse ja immer ähnlich sind. Und das ist von heute aus wichtig, auch für junge Leute, finde ich. Und da Fassbinder ja schon über 30 Jahre tot ist, fand ich es wirklich interessant, das heute nochmal aufzurollen und nicht unbedingt neu aufzurollen, sondern so aufzurollen, dass es nachvollziehbar ist.
Das kann man sehr gut im Film, finde ich, nachvollziehen, wie diese Gruppe funktioniert hat, auch mit allen Schmerzen und Leiden. Du hast ja mit wunderbaren Leuten gesprochen, Harry Beer, Hermann Hanna Schigulla, Juliane Lorenz, um nur mal ein paar zu nennen. Wie hat sich dann dieses Bild für dich zusammengesetzt? Die Leute sind ja mit einer Überfülle von Erinnerungen eben auch bereichert. Die haben so viel mitgenommen. Man muss ja dann daraus eben auch einen roten Faden irgendwie dann stricken.
Für mich ist der rote Faden Fassbinder selbst und vor allen Dingen seine Filme. Und ich habe versucht, viele Dinge zu finden, die sich in seinen Filmen zeigen. Er hat ja diese ganzen Prozesse immer wieder auch in seine Filme aufgenommen. Aber nicht nur das, natürlich immer im Spiegel der bundesrepublikanischen Geschichte, wie du sagst. Und das finde ich auch heute noch so interessant. Also in dieser Komplexität ist es wirklich wahnsinnig inspirierend, auch heute noch. Und wirklich ein großer Quell eigentlich für Leute, die was machen wollen. Ja, ob es jetzt Musik ist oder Kunst oder Filme. Es hat etwas sehr Exemplarisches für mich.
Wobei übrigens das Politische sehr stark durch Volker Schlöndorff mit ganz interessanten Äußerungen in diesen Film hineinkommt. Du hast gebaut, und das ist nicht untypisch für deine Arbeitsweise, wieder so einen Raum. Hier ist es ein ganz schillernder, sehr reflektierender, silbriger, lichterfüllter Raum eben für die Leute. Warum hast du den so geschaffen? Was empfinden die in diesem Raum, wenn sie da sitzen und dann eben sich an Fassbinder erinnern?
Das weiß ich nicht, was die Leute empfinden. Ich weiß nur, was ich wollte. Und ich habe Albrecht Konrad, den Szenenbildner, gebeten, mir einen Raum zu bauen. Das ist im Grunde eine Anleihe an einen Raum aus dem Film Welt am Draht. Das ist ja ein Film, der einzige Science-Fiction-Film von Fassbinder, wo er im Grunde schon 1973 in unsere heutige Welt schaut. Und das ist eigentlich der Punkt. Also wir sind mit seinen Filmen heute in einem Raum, den er im Grunde irgendwann mal geschaffen hat. Und ich will das gar nicht so interpretieren. Das ist für mich kein großer Kunstgriff, sondern es ist einfach für mich ein Ort, den eigentlich Fassbinder geschaffen hat und in den ich die Leute einlade.
Was immer aber auch funktioniert ist, finde ich, wenn die Leute dann eben wie Hanna Schigula was zeichnen sollen, irgendwas illustrieren sollen oder du interviewst im Hermann auf der Bühne, wo sich wohlfühlt, in einer Volksbühne, wo sie auch spielt. Also da merkt man dann auch, da schaffst du eine Ablenkung, die es vielleicht leichter macht, sich an bestimmte Dinge zu erinnern und so wie nebenbei darüber zu sprechen.
Na, ich finde das schön, dass du das so empfindest, aber eigentlich habe ich mit jedem gesprochen, habe gefragt, was machst du? Und Irm spielt eben Theater und Hanna bereitet ein Programm über Fassbinder vor und da hat sie eine Idee gehabt, etwas zu zeichnen und im Grunde hole ich sie da ab, wo sie eigentlich gerade sind und ich finde das ganz spannend und ganz schön, denn so ganz jung sind sie alle nicht mehr und sie machen viel und das finde ich auch wichtig und interessant und deshalb war es mir jetzt nicht so wichtig irgendwie, dass wir uns Stuhl gegenüber Stuhl sitzen, sondern dass ich sie da zeige, wo sie sind.
Da sind wir auch noch an einem wichtigen Punkt der Machart, denn in den anderen beiden Filmen bist du, finde ich, doch deutlich präsenter. Du bist hier da, du fragst auch mal was nach, man sieht dich auch mal so, aber wenn man es nicht wüsste, wie du zum Beispiel aussiehst, würde man vielleicht gar nicht jetzt so begreifen, dass das die Regisseurin des Films ist. Wenn du sagst, Fassbinder ist dir so wichtig gewesen im Frühjahr schon, warum hier eben doch diese Zurückhaltung, zumindest was deine Präsenz betrifft?
Na, für mich ist das Wichtigste, weil Fassbinder ist Filmemacher, er ist auch Autor, er ist Regisseur und Schauspieler. Also die Präsenz sollte in dem Fall wirklich auf ihm als Künstler liegen. Und ich dachte, dass es vielleicht geboten wäre, da etwas mehr Zurückhaltung an den Tag zu legen.
Nun hast du ja auch Zugang gehabt durch die Fassbinder Foundation, die ja das Projekt unterstützt hat, zu vielleicht neuem Material, damit vielleicht auch für dich selber einen neuen Zugang gefunden, also zu Dingen, die wir eben so von Fassbinder noch nicht wussten?
Die Idee hatte Juliane Lorenz, einen Film zu machen und die habe ich dann aufgegriffen und dadurch hatte ich die Chance, an Material zu kommen, was bisher noch niemand gesehen und gehört hat. Ich kann nicht sagen, dass ich neue Erkenntnisse daraus gewonnen habe, aber was ich gewonnen habe, Fassbinder zu sehen, wie er aussieht, wie er gearbeitet hat, also dass das, was ich eigentlich schon wusste oder was man auch weiß, denn viele Leute haben sich ja schon mit Fassbinder beschäftigt, das sieht man einfach. Und es ist ja ein Film und ich finde toll, dass man vor allen Dingen aus den Jahren, wo er noch sehr, sehr jung war, dass man ihn sehen kann, beobachten kann und dass man auch die anderen, die jungen Leute sehen kann und beobachten kann, auch in Filmausschnitten, die nie das Licht der Welt vorher erblickt haben, weil es zum Beispiel auch nicht realisierte Vorhaben gibt, von denen es jetzt Aufnahmen gibt. Und das ist ganz spannend und ganz interessant. Das hat auch die Schauspieler gewundert. Sie hatten das auch alle noch nicht gesehen.
Insofern ist es ein sehr objektiver Film geworden, der sich auch an die Chronologie zum Beispiel sehr genau hält, seines Schaffens, also auch einen Gang ermöglicht durch dieses riesige, unüberschaubare Labyrinth. Fassbinder auf der anderen Seite, aber eben auch ein sehr persönlicher Film geworden, durch das, was die Menschen über ihn sagen, durch das, woran sie sich erinnern können. Und diesen Erinnerungsraum hat Anne-Kathrin Hennel geschaffen für Fassbinder, so heißt ihr Film Fassbinder jetzt im Kino. Ein idealer Einstieg in die Welt des Rainer Werner Fassbinder. Vielen Dank dir.
Für junge Leute.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich mit der Arena Liga Live. Ist ja im Prinzip alles klar, die Bayern sind Meister. Jetzt geht es um den Abstiegskampf, der so richtig spannend wird. Mehr dazu dann mit Jesse Wellmer und Andreas Ulrich nach den Nachrichten um 14 Uhr. Mein Name ist Kurt Elstermann, wir hören uns wieder am kommenden Samstag. Ihnen ein schönes Kinowochenende, machen Sie es gut, tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags. Dem Filmmagazin auf Radio 1.